Ja, vielen Dank, Friedrich, für die freundliche Einleitung und natürlich auch für die Einladung hier als GRAKO. Und es ist nach 6 Jahren das zweite Mal hier und es wird eine sehr schöne Zeit. Und wie du schon gesagt hast, dieser Text hat sehr viel zu tun mit den Themen, die wir schon im Workshop besprochen haben. Ich habe den Text geschrieben für Anfang Mai ursprünglich und danach, der Workshop kam danach und der Text hat sich ein bisschen verändert jetzt, aber das war vielleicht auch ganz hilfreich nochmal. Bevor ich damit anfange, auch mal vielen Dank an die die Kollegiatinnen hier am GRAKO. Ich habe von denen auch viel gelernt bisher und auch natürlich an Robin zum Beispiel, der mich super organisiert hat. Das war alles sehr angenehm und hat alles wunderbar gepasst. Und ich hoffe sozusagen, dass die Gespräche, die begonnen worden sind in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht irgendwie doch fortgeführt werden können in der Zukunft in anderen Kontexten, anderen Frames. Aber vielleicht beginne ich dann direkt. Der Vortrag hat 5 Teile, die nicht unbedingt alle gleich lang sind, aber ich habe jetzt keine Uhr dabei. Ich hoffe sozusagen 45 Minuten, aber sonst einfach mal bring the hammer down, wenn es dann zu lange dauert. Kaputtes Wissen. Teil 1. Jettatura. Neapel in den 1920er Jahren ist ein Ort, an dem, wie es Walter Benjamin nennt, Zitat, ein intellektuelles Wanderproletariat mit einer eingesessenen, primitiven Bevölkerung zusammentrifft. Zitat Ende. Zu diesem intellektuellen Wanderproletariat gehören nicht nur Benjamin und Theodor W. Adorno, sondern auch Ernst Bloch, Siegfried Krakauer, Bertolt Brecht, sowie der Ökonom und Philosoph Alfred Sohn-Rethel. Sohn-Rethel, der für einen deutschen Verlag Reiseberichte aus Italien verfassen soll, arbeitet während seines Aufenthalts in Neapel und Positano zwischen 1924 und 1927 nicht nur an einer grundlegenden Revision von Karl Marx' Das Kapital, sondern schreibt auch einige kurze zu dem journalistischen Reisebericht, anthropologischer Feldstudie und philosophischer Abhandlung oszillierende Essays in die Stadt Neapel und deren Umgebung. Der bekannteste dieser Aufsätze, und um diesen soll es im Folgenden gehen, ist Das Ideal des Kaputten über neapolitanische Technik und wurde auf Vermittlung von Krakauer im März 1926 in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht. Das von Benjamin beobachtete Zusammentreffen von Intellektuellen und Primitiven, von Wandernden und Eingesessenen, von Technik und Aberglaube ist eines der Hauptmotive von Alfred Sohn-Rethels Aufsatz und findet sich auch in anderen zeitgenössischen Texten, wie etwa Blochs Italien die Porosität oder Krakauers Felsenwahn in Positano, welche beide etwa zeitgleich mit Benjamins und Asialasis Essay Neapel und Alfred Sohn-Rethels Aufsatz über das Ideal des Kaputten erscheinen. Also innerhalb alle diese Texte innerhalb von wenigen Jahren, Mitte der 20er Jahre. Für alle diese Denker, die im weitesten Sinne zu den Mitbegründern dessen gehören, was man heute kritische Theorie nennt, ist Neapel ein prekärer Ort, wo die Moderne auf wie anderes trifft. Wo Katholizismus, Magie und Aufklärung, wo der deutsche Titel einer 1959 erschienenen Studie des italienischen Ethnographen Ernesto Martino zusammentreffen. An diesem Schnittpunkt zeigt sich laut De Martino die Unmöglichkeit, Phänomene wie Sohn-Rethels neapolitanische Technik durch die Begriffspaare von Magie versus Rationalität, Primitivität versus Moderne, Animismus versus Aufklärung zu fassen. De Martinos bekanntestes Beispiel für diese Indifferenz ist das Phänomen der sogenannten Jettatura, des bösen Blicks, einer Art von Verwünschung, eine, die in Süditalien verbreitet ist. Über den Volksglauben notiert Martino in Sud e Magia, auf Englisch Magic, a Theory from the South. Und ich zitiere jetzt die englische Übersetzung. In Naples, around the end of the 18th century, a particular custom of compromise developed that, by combining the ancient magical binding with Enlightenment tradition, gave rise to the ideology of Jettatura. Martino unterstreicht mehrmals, dass die Jettatura eine Kompromissbildung im Sinne von Sigmund Freud ist. Sie ist nicht ein bloß regressives Überbleibsel einer primitiven, vormodernen Volkskultur, sondern entstand als Reaktion auf und im Austausch mit der neapolitanischen Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts. Als ideological formation steht sie auf der Schwelle von Fair- und Entzauberung der Welt, von Magie und Vernunft. Neapel, so Benjamin, in seinem Neapel-Aufsatz, macht, Zitat, den Reisenden so gut wie an Einheimischen zu zeugen, wie uralter Aberglaube und allerneuester Schwindel sich zu zweckmäßigen Prozeduren vereinigen, deren Nutznießer oder Opfer er ist. Zitat Ende. Diese Unentscheidbarkeit zwischen Glauben und Nichtglauben, Uraltem und Allerneuestem, beschreibt Benjamin als gespenstisch. Er spricht von den, Zitat, penetranten Gespenstergeschichten, die immer aufkommen, wo, wie eben zitiert, ein intellektuelles Wanderproletariat mit einer eingesessenen, primitiven Bevölkerung zusammentrifft. Stellt für den Martino das Phänomen der Diktatura einen Kompromiss von Aufklärung und Magie dar, die sie am Ende des 18. Jahrhunderts ausbildete, so findet man die penetranten Gespenstergeschichten Erfels im 20. Jahrhundert. Und diese, Fortmann, Sohn, Redl und Benjamin, sind Kompromissbildungen von Technik und Magie. Sohn, Redl schreibt etwa über die gerade einsetzende Elektrizität in Erfel, Zitat, solche unenträtselt spiritualen Wesen fließen unbedenklich mit der Glorie der religiösen Mächte zusammen. Ja, das ist die Elektrizität. Und die festliche Osram-Birne verschwistert sich im neapolitanischen Heiligenbild mit der Strahlenkrone der Madonna zur Faszination der ehrfürchtigen Seele. Zitat Ende. Es ist nicht einwandfrei festzustellen, so Sohn Redl, Zitat, ob diese Phänomene wirklich von dieser Welt stammen. Zitat Ende. Osram-Birne und Heiligenbild, Technik und Religion sind in Neapel untrennbar miteinander verbunden und vereinigen sich, so Benjamin, zu, Zitat, zweckmäßigen Prozeduren. Der Strom fließt, mit den Worten Marshall McLuhans, in heiligen Kanälen. Über derart spiritualisierte Technik, die nicht nur von dieser Welt ist, kann der Mensch nicht souverän verfügen. Dies nicht nur, weil sie dem unvorhersehbaren Willen der Götter dient, sondern auch und gerade, weil sie in Neapel immer, wie Sohn Redl lakonisch feststellt, kaputt ist. Der erste Satz des Essays heißt, Zitat, technische Vorrichtungen sind in Neapel grundsätzlich kaputt. Nur ausnahmsweise und dank eines befremdlichen Zufalls kommt auch Intaktes vor. Zitat Ende. Funktionierende Technik gleicht einem Ausnahmezustand, gegenüber welchem kaputtes, dysfunktionales, deformiertes die Regel darstellen. Souveräne Entscheidung und befremdlicher Zufall, Heiliges und Profanes fallen in eins. Herrscht der Mensch oder die Maschine? Wer ist Nutznießer, wer ist Opfer? An dieser Ambivalenz kaputter Technik kommt das Modell einer kritischen Theorie an ihre Grenzen. Dessen Verfahren hat Paul Ricoeur in den 1960er Jahren unter dem Begriff der Hermeneutik des Verdachts zusammengefasst. Hermeneutics of Suspicion. Welche neuerdings von Eve Sedgwick-Kosowski, Rita Felski und anderen als Form eines Paranoid Reading, einem Reparative Reading gegenübergestellt wurde. Ricoeurmann mit dem Begriff der Hermeneutik des Verdachts die heilige Familie der Critical Theory, Marx, Nietzsche, Freud. Dazu notiert er, for Marx, Nietzsche und Freud, the fundamental category of consciousness is the relation hidden shown, or if you prefer, simulated, manifested. Thus the distinguishing characteristic of Marx, Freud and Nietzsche is the general hypothesis concerning both the process of false consciousness and the method of deciphering. Wie lässt sich die radikale Ambiguität neapolitanischer Technik entziffern? Lässt sie sich durch die Opposition latent, manifest, sichtbar, unsichtbar, Struktur, Infrastruktur organisierten Theorie der kritischen Entlarvung fassen? Oder ist Neapel der Ort, wo, um Bruno Latour zu zitieren, der Kritik der Dampf ausgeht? Oder lässt sich hier eine andere Art der Lektüre, eine andere Art des Umgangs mit technischen Artefakten entdecken, die nicht mehr auf der paranoiden Haltung des Verdachts basiert, sondern sich im Umgang mit Kaputtem als Reparative Reading fassen lässt? Teil 2. Fetischismus. Die Schwierigkeit der kritischen Aufklärung über das Phänomen neapolitanischer Technik liegt in der spezifisch dialektischen Struktur des Glaubens begründet. So schreibt Martino über die Diktatura, there's a mood between serious and facetious, with which even today many Italians, especially Southerners, often face the theme of Jettatura, the "it's not true, but I believe it," or "I don't believe, but it's true," with which they bail themselves out of a subject like this. They laugh at the superstitious imagination of Jettatura and at the same time indulge in the "you never know" of touching horns or keys. Zitat Ende. Diese Haltung des Glaubens trotz besseren Wissens hat der französische Psychoanalytiker Octave Manoni mit Blick auf Freuds Fetischismustheorie als eine spezifische Form von Verleugnung beschrieben. Der Glaube an die Macht des Fetischs, wie auch Sohn Rekels neapolitanische Technik, stellt eine Form von Wahrnehmung dar, die zwischen Wissen und Verleugnung oszilliert. Sie folgen der Formel "je sais bien quand même." Ich weiß sehr gut, aber dennoch. So der Titel von Manonis Aufsatz aus dem Jahr 1964. Die Dialektik zwischen Glaube und Nichtglaube an die Macht der Technik äußert Zweifel am Erfolg der Moderne als säkularisierende Entzauberung der Welt. Es ist kein Zufall, dass Sohn Rethel während seines Aufenthalts in Neapel über Karl Marx, einen anderen bedeutenden Theoretiker des Fetischismus, arbeitet. Seine Arbeit fokussiert sich dabei auf die ersten Kapitel des Kapitals, welche dem sogenannten Warenfetischismus gewidmet sind. Die Marxische Analyse beginnt, wie bekannt, folgendermaßen. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende, selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt der Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden. Zitat Ende. Diese Waren sind, wie er sagt, ein Zitat, sehr vertracktes Ding, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Das sind sehr bekannten Tropen aus Marx. Im kapitalistischen Tausch von Waren sind, wie im Umgang der Neapolitanerin, Wissen und Illusion, Aufklärung und Aberglauben, Kapitalismus und Religion nicht strikt zu trennen. Der Kern der Verschränkung von Mythos und Warenwirtschaft liegt für Sohn Rethel in dem, was er die Realabstraktion des Tauschs bezeichnet. Das Absehen von der, wie es Marx bezeichnet, raumzeitlichen Dingwelt, Zitat Ende, ist konstitutiv für die moderne kapitalistische Gesellschaft. Es markiert die Urszene von Abstraktion. Diese geschieht, indem von den konkreten Bezügen des Gebrauchs, das heißt im praktischen Umgang, abstrahiert wird, ohne dass sich die Tauschenden dieser Operation bewusst wären. Es ist dieses Wissen um die Realabstraktion, welches in der kapitalistischen Warenwirtschaft durch die Errichtung eines Fetisches verleugnet wird. Über Marx heißt es: indem sie ihre verschiedenen Produkte einander im Austausch als Ware gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Zitat Ende. Das mythisch Primitive als falsches Bewusstsein des Kapitalismus ist für Sohn Rethel dagegen kein bloßes Nichtwissen, sondern ein Kompromiss, wie bei Del Martino, von Wissen und Glauben. Je sais bien quand même. Die Warenfetischistin weiß von der Realabstraktion, ohne dass dieses Wissen die Magie der Ware entzaubern könnte. Sie wissen es, aber sie tun es dennoch. Analog zu dieser fetischistischen Verleugnung der Realabstraktion gleicht das intakte Funktionieren der Technik für die Neapolitanerinnen einer, Zitat, menschenfeindlichen falschen Magie. Diese nimmt den Menschen Handlungsspielraum, wirft das Leben den Präskriptionen einer uneinsehbaren Technik. Deren Handlungen sind unheimlich oder dämonisch, wie Sohn Rethel sagt, da sie ganz im Sinne Freuds eine intellektuelle Unsicherheit über die Grenze von Lebendigem und Totem ausstellen. War noch am Ende des 19. Jahrhunderts bei dem Post-Hegelianer Friedrich Theodor Fischer die Rede von der Tücke des Objekts aufgekommen, so wandelt sich diese magische Beseelung der Dinge bei Sohn Rethel. Hatte Fischer kaputte Werkzeuge als von bösen Dämonen beseelt beschrieben, welche gegen die Herrschaft der Menschen rebellieren, So ist dagegen für so ein Rätsels Neapolitanerin gerade nicht die kaputte, sondern die intakte Technik dämonisch. Zitat, das Intakte dagegen, das sozusagen von selber geht, ist ihm, dem Neapolitaner, im Grunde unheimlich. Denn gerade weil es von selber geht, kann man letztlich nie wissen, wie und wohin es gehen wird. Zitat Ende. Gegen die Realabstraktionen des unheimlichen Warentauschs und der damit einhergehenden dämonisch funktionierenden Technik kommt in der konkreten Erfahrung des Kaputten, welches durch improvisierende Reparaturen wiederhergestellt werden kann, zu Eingriffen in den Ablauf von Produktion und Konsum von Waren. Ulrich von Leuen notiert dazu in einer ethnografischen Studie über Neapels Unterwelt, Zitat, wenn das Wesen des Kaputten in der Personalisierung liegt, so kann man folgern, werden auch die strukturierenden Medien durch die personalen Medien, die Madonnen und Heiligen, wieder ihre Allmacht entwunden und zugänglich gemacht. Zitat Ende. Durch die Reparatur des Kaputten gewinnt der Mensch Handlungsmacht. Die Unheimlichkeit einer quasi automatisch funktionierenden Technik, welche sich den Einsichten und Eingriffen der menschlichen Nutzerinnen entzieht, wird entzaubert. Deren Gehäuse werden, wie die Architektur Neapels, porös. Das ist ein Adjektiv, das Benjamin Mehrholz benutzt, um Neapel zu beschreiben, die Porosität der Stadt. So transzendiert die Neapolitanerin bloß kritische, entlarvende Verfahren. Die Ummantelungen, Interfaces und Schnittstellen, welche die Funktionsweisen von technischen Artefakten verhüllen, werden nicht nur transparent, sondern öffnen sich dem Reparierenden zur Umfunktionierung. Einsicht in die Dinge ist immer mehr als bloße Theorie, kritische Entlarvung eines primitiven Fetischismus, sondern praktische Intervention, Veränderung eines Gegebenen. Teil 3, Zweckentfremdungen. Im neapolitanischen Umgang mit Kaputtem wird dieses zwar oft repariert, jedoch selten in seiner Ursprünglichkeit wiederhergestellt, sondern es wird auf andere Zwecke, An- und Verwendungen geöffnet. Reparatur in Neapel ist nicht zu trennen von Verfremdungen des geläufigen Gebrauchs. Auf die Entfremdung des modernen Menschen von den kapitalistischen Produktionsprozessen reagiert die Neapolitanerin mit der Verfremdung, Veränderung, Manipulation von Zwecken. So kann zum Beispiel ein reparierter Außenbordmotor dazu benutzt werden, Zitat, so ein Rätsel, um mit seiner wirbelnden Drehung in einem Topf die Sahne zu schlagen. Zitat Ende. Für so ein Rätsel ist die reparierte neapolitanische Technik, Zitat, an die vorgeschriebenen Zweckverwendungen in keiner Weise mehr gebunden. Zitat Ende. Vielmehr erfährt die Technik hier, Zitat, die sonderbarsten Ablenkungen und geht mit ebenso überraschenden wie evidenten Wirksamkeiten in einem ihr völlig fremden Lebensgrunde ein. Zitat Ende. Es ist die Wirksamkeit der Technik, die Neapel zählt, nicht die vorgeschriebene Zwecke. So ein Rätsel verspricht sich aus solchen listigen Ablenkungen und Umfunktionierungen eine Überwindung, die durch den kapitalistischen Warentausch hervorgerufenen Entfremdung des Menschen von den Dingen. Der zweckentfremdet, reparierte, kaputte Technik, Zitat, diente so überall der Freiheit dieses Lebens. Zitat Ende, welches sich nicht den intendierten Zwecken bzw. der Ökonomie des Warentauschs unterwirft. Es öffnet sich, so George Agamben in einem Profanierungen betitelten Aufsatz, Zitat, eine neue Dimension des Gebrauchs. Das Magische wird profaniert. Die Ware verliert ihre, Zitat, Aura und wird dem Gebrauch zurückgegeben. Profanieren heißt, so Agamben, dem allgemeinen Gebrauch zurückerstatten, was in der Sphäre des Heiligen abgesondert war. Zitat Ende. Neapel ist ein liminaler Ort, an dem es zu einer kontinuierlichen Dialektik von Heiligung und Profanierung, sakraler Absonderung und säkularisierender Anwendung kommt. Die Grenze zwischen Magie und Technik, Ware und Gebrauchsobjekt wird zur porösen Schwelle. Dinge können spielerisch im zweckentfremdeten, reparierenden Gebrauch aus einer Sphäre in die andere übergehen. Die Neapolitanerinnen behandeln die Dinge nicht wie ihr Eigentum. Sie nehmen keine Rücksicht auf den Tauschwert der Dinge, sondern sehen in diesen reine Gebrauchsdinge, die sie ihren eigenen Zwecken unterwerfen. Es ist eine eigentümliche Form des Konsums von Dingen, welche dieser je und verbraucht, dass sie sowohl der regulären Zirkulation der Waren entzieht, als auch von ihren ursprünglich initiierten Zwecken entfremdet. Solche Eingriffe in die Welt der Dinge gleichen dem, was Benjamin an einer Stelle die Idee der Kritik definierend als Haltung des Materialisten bzw. als eingreifendes Denken bezeichnet. So wie in der technischen Störung die Umkleidung des künstlichen Produkts mit Selbstverständlichkeit aufbricht, wie es bei Hans Blumenberg heißt, so tritt das Geläufige der Technik als Fremdes ins Leben. Es wird der Verweisungszusammenhang von Dingen, Menschen und Medien sicht- und veränderbar. Das Entscheidende an der zweckentfremdenden Reparatur als Modell eines eingreifenden Denkens ist die Möglichkeit der Veränderbarkeit. Kritik ist im Sinne mehr als eine bloße Hermeneutik des Verdachts in Rekurs, mehr als bloße Entlarvung, Entzifferung oder Dechiffrierung einer hinter den materiellen Phänomenen liegenden ideellen Realität. Neapolitanische Technikkritik stellt daher eine, mit Benjamin zu sprechen, eingreifende, von Folgen begleitete Produktion dar. Oder mit Karl Marx eine Kritik im Handgemenge. Klaus Piers hat jüngst Friedrich Kittlers berühmte Formel des Missbrauchs von Heeresgerät analysierend auf den Ursprung der Idee der Zweckentfremdung bei Kittler in der Hackerkultur der 1970er Jahre hingewiesen. Diese ist laut Piers Zitat eine Kultur des Hands-on, des Herumspielens, des Bastelns und Ausprobierens. Zitat Ende. In Kittlers Aufsatz Protected Mode aus 1991 etwa wird das Knacken von Computercodes das Paradigma für eine Zitat ein kriegslistiges Verfahren, Zitat Ende, das ein radikales Eingreifen und Verändern des Schaltverhaltens der Maschinen beinhaltet. Diese Subversion der Programme, also von Software und Hardware, ist mehr als bloß Entzifferung oder Dechiffrierung, mehr als eine Hermeneutics of Suspicion. Piers beschreibt Kittlers Projekt wie folgt. Zitat, grafische Benutzeroberflächen nehmen gewissermaßen den systematischen Ort der hartnäckig bekämpften Phänomenologie und Hermeneutik ein, gegen die es in bester Hacker-Manier die Hardware und oder den Source-Code von Literatur zu lesen gelte, also die Programmstrukturen, die literarische Texte jeweils generieren. Zitat Ende. Source-Codes und Programmiersprachen, das ist das Entscheidende für Kittler, sind generativ. Sie beschreiben nicht eine vorgefundene Welt, sondern greifen aktiv in diese ein, verändern, ja produzieren diese. Kittler übernimmt die subversiven, ungeregelten, spontan improvisatorischen Praktiken des Hackens als Grundlage seiner polemisch gegen die Hermeneutik deutscher Germanistik gerichteten Medientheorie. Dies ist selbst das Resultat eines Missbrauchs, einer Zweckentfremdung. Sie gleicht einer Handlungsweise, die Michel de Certeau in die Kunst des Handelns ausführt. Zitat, mit deren Hilfe sich Benutzer den Raum wieder aneignen, der durch die Techniken der soziokulturellen Produktion organisiert wird. Zitat Ende. Diese Wiederaneignungen von Technik wie von Theorie geschehen durch profanisierendes Handeln, welches intendierte Zwecke missbraucht und sie somit einem freien, anarchisch unreglementierten, profanierenden Gebrauch zurückerstattet. Technische Artefakte wie auch Medienideologien werden nicht nur im störend kaputten Zustand lesbar, so Heideggers bekannte Analyse des Zeugs in seiner Zeit, sondern sie werden auch durch die, Zitat, sonderbarsten Ablenkungen wiederverwendungsfähig, Zitat Ende. Derart umgemodelt, so ein Rekel, Zitat, vereinigen sich in dieser Stadt, Neapel, die kompliziertesten Zweckinstrumente der Technik zu einfachster, doch nie erträumter Verrichtung, Zitat Ende. Teil 4, Schinden schonen. Sohn Rethel betont, dass dieses zweckentfremdende Eingreifen nicht immer ein bloß wiederherstellendes, achtsames oder schonendes Vorgehen ist. Vielmehr eignet die Prozesse der Profanierung eine drastische Gewalttätigkeit. Zitat Sohn Rethel. Mit beängstigender Werbe jagt er, der Neapolitaner, mit seinem Auto drauf los. Und wenn dabei nicht irgendetwas in Trümmer geht, die Straßenmauer oder ein Eselskarren und auch die eigene Maschine, so hat die ganze Autofahrerei keinen Sinn gehabt. Ein richtiges Eigentum muss eben auch geschunden werden. Sonst hat man nichts davon. Es muss bis auf den letzten Stumpf gebraucht und ausgekostet, gleichsam vertilgt und aufgefressen werden. Zitat Ende. Der Umgang mit den Dingen ist keiner der Schonung, wie es etwa der späte Heidegger in Bauen, Wohnen, Denken fordert, sondern aggressiv, konfrontativ. Ist für Heidegger das Zitat eigentliche Schonen, das Zitat in seinem Wesen belassen, in sein Wesen zurückbergen, beziehungsweise einfrieden, so zeichnet die neapolitanische Technik ein Element des Drastischen. Dinge werden nicht geschont, sondern geschunden. Es ist ein kontinuierlicher Kampf mit der Aufsässigkeit technischer Artefakte. Diese antagonistische Drastik der Auseinandersetzung zeigt sich im beängstigend rücksichtslosen Umgang mit den Dingen. Dieser Vorgang des Schindens ist keine bloße Destruktion, kein ludischer Sturm auf die Maschinen. Vielmehr deutet er auf eine paradoxe Haltung zur Technik, die gleichzeitig, wie Sohn Riddle betont, gutmütig ist, nur etwas brutal. Die Neapolitanerin gebraucht die Dinge ohne Rücksicht auf ihren abstrakten Tauschwert. Gebrauch ist für sie Verbrauch. Usus wird zum Abusus. Das rücksichtslose Schinden der Dinge, brutal und gutmütig zugleich, rückt den Gebrauch der Dinge ins Zentrum und löst sie aus der Realabstraktion des Warentauschs. Nur durch die Gleichsetzung von Verschiedenen, welche die Temporalität und Veränderlichkeit der Dinge ausschließt, so Sohn Riddle, kann es zum Tausch kommen. Dagegen reagieren die neapolitanischen Taktiken des anarchischen Gebrauchs auf die sich ständig veränderten Situationen und Schauplätze. Sie bleiben variabel und flexibel, taktisch. Gerade weil sie keinen Ort hat, bleibt die Taktik, so de Certeau, von der Zeit abhängig. Sie ist immer darauf aus, ihren Vorteil im Flug zu erfassen. Was sie gewinnt, bewahrt sie nicht. Sie muss andauernd mit den Ereignissen spielen, um günstige Gelegenheiten daraus zu machen. So bilden sich neue Zusammenhänge an eigener Art, die nicht der Logik der Verwertung folgen, sondern einer strikten Gebrauchslogik. Zitat Ende. Der Missbrauch und das Schinden der Dinge, der rücksichtslose Gebrauch von Werkzeugen, steht auf den ersten Blick im Gegensatz zur Schonung, zu einer Ethik der Achtsamkeit, Zuwendung und Pflege, also dem, was in der Zeit als eine Ethics of Care verhandelt wird. Die Reparaturen, Zweckentfremdung und Destruktionen der Neapolitanerinnen verweigern eine nostalgische, quasi pastoral-utopische Perspektive auf mögliche Ensembles von menschlichen und nichtmenschlichen Akteurinnen. Es gibt nicht nur ein harmonisches Miteinander, sondern gerade auch polemische Antagonismen, Feindschaften, Kämpfe. Neapolitanerinnen sind im Umgang mit Technik drastisch, nicht nostalgisch. Es geht ihnen nicht darum, die Auffälligkeit, Aufsässigkeit und Aufdringlichkeit der Dinge, so die berühmte Charakterisierung des Zeugs in Heideggers seiner Zeit, zu überwinden, zu domestizieren oder eine verlorene, geglaubte Harmonie von Mensch und Welt neu zu begründen. Die Caretaking Symbiosis, von der etwa Donna Haraway spricht, schließt in Neapel, folgt man Sohn Riddle, nicht nur assoziative, sondern gerade auch dissoziative Tendenzen in sich ein. In diesem Sinne ließ sich als eine Übersetzung von Haraways Staying with the Trouble deuten, als eine Methode, die sie, Zitat, eine Practice of Repairing Damaged Places versteht, welche Dinge schon versammelt und schindend trennt, sie achtsam und gutmütig umsorgt, als auch drastisch misshandelt. Jetzt der fünfte und letzte Teil, Improvisation. Die alltäglichen Feste, so Benjamin, die Neapolitanerin mit der Technik, Zitat, begeht, Ausnahme und Regel, Alltag und Ausnahmezustand verschleifend, sind in den porösen Räumen der zwischen Konstruktion und Destruktion oszillierenden Großstadt ihren Ort. Benjamin notiert, in solchen Winkeln erkennt man kaum, wo noch fortgebaut wird und wo der Verfall schon eingetreten ist. Denn fertig gemacht und abgeschlossen wird nichts. Porosität begegnet sich nicht allein mit der Indolenz des südlichen Handwerkers, und vor allem mit der Leidenschaft für das Improvisieren. Dem muss Raum und Gelegenheit auf alle Fälle gewahrt bleiben. Zitat Ende. Die poröse Architektur der Stadt, die sich nie zur fertigen Gestalt abschließt, ermöglicht eine improvisierende Haltung zur Umwelt. Die Ordnung der Dinge ist in Flux, in ständigem Auf- und Abbau begriffen. Sie hat nichts Beständiges. Neapel wahrt, so Benjamin, Zitat, den Spielraum, der es befähigt, Schauplatz neuer, unvorhergesehener Konstellationen zu werden. Man meidet das Definitive, Geprägte. Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht. Keine Gestalt behauptet ihr so und nicht anders. Zitat Ende. Oder wie es Desserteau formuliert, die wahre Ordnung der Dinge besteht genau in diesen populären Taktiken, die die Dinge zu ihren eigenen Zwecken umändern, um sich darüber Illusionen zu machen, dass sie in Kürze etwas ändern wird. Und hier erneut Benjamin zeigt sich eine Leidenschaft für das Improvisieren. Es ist das affektive, nicht immer rationale Wahrnehmen und Ausnutzen von Kontingenzen sowie das innovative Finden von potenziellen Lösungen, ein Denken und Handeln in Möglichkeiten, Potenzialitäten, das sich nicht auf eine bloß instrumentell verstandene Vernunft zurückführen lässt. Dieses Denken und Handeln erfordert aus Benjamins, auch des Desserteaus Sicht, nicht nur die Heterogenität von Kombinationen verschiedener Materialien und die Vielfalt von Transformationen, technischer Objekte und Ensembles zu erkennen, sondern auch eine besondere Fähigkeit, die Bundulatur in Existenzweisen als mit dem Kniff finden umschreibt. Durch die Betonung dieser Praxis, an den Kniff finden, weist Latour nicht nur die ideologische Unterstellung einer primären Funktionalität von Technik im Sinne von Mittel-Zweck-Relationen zurück, die sich im reibungslosen Funktionieren unsichtbar macht, sondern verleiht der Findigkeit eine entscheidende Rolle. Laut Latour ist nur diese in der Lage, Praktiken des Bastelns und Improvisierens zu erfinden, welche einen anderen Umgang mit den Dingen und Menschen erlaubt. Sohn Rethel spricht in diesem Zusammenhang von einer, Zitat, bastelnden, stets geistesgegenwärtigen Geschicklichkeit. Zitat Ende, welches möglich mache, die Potenziale von Materialien, technischen Objekte und Ensembles aufzuspüren. Für Latour ist, Zitat, die Vielfalt der Materialien, die Alterierung der verborgenen Potenzen, die Findigkeit verleiht. Er schreibt, ich habe leider nur die englische Übersetzung davon, everything in the practice of artisans, engineers, technicians and even weekend putterers brings to light the multiplicity of transformations, the heterogeneity of combinations, the proliferation of clever artifices, the delicate setups of fragile skills. Zitat Ende. Als listige Handlungsweise profitiert diese Taktik von Gelegenheiten, wie Desserteau schreibt. Sie muss wachsam die Lücken nutzen, sie wildert darin und sorgt für Überraschungen. Sie kann dort auftreten, wo man sie nicht erwartet. Sie ist die List selber. Zitat in Desserteau. Paradigma für eine solche listige Praxis des Wilderns ist für Desserteau wie für Kittler und Latour die Bastlerin. Sie ist eine findige Figur der Innovation, der Improvisation. Sie ist, wie Desserteau notiert, ausgezeichnet durch eine taktische und fröhliche Fingerfertigkeit im Umgang mit der Technik, sowie die Geschicklichkeit eines Fahrers in den Straßen von Rom und Neapel, eine Meisterschaft, die unaufhörlich schattige Winkel des Listenreichtums im Universum der technokratischen Transparenz rekreiert. Zitat Ende. Die Listen des Bastlers, wie auch die Meisterschaft des Autofahrers oder Autofahrerin, wie sie etwa von Lévi-Strauss im wilden Denken des Mythos identifiziert werden, zeichnen sich ihre Variabilität aus. Methode ist, mit Benjamin, Umweg. Ein Wildern in den schattigen Winkeln der Theorie. Ihr Vorgehen gleicht einem Dazzling Zigzag, wie es Latour nennt. Es ist eine um- und abwegige Kunst des taktischen Handelns, welche subversive Praktiken wie Listen, Finden und Coups, Prozesse der unreglementierten Aneignung und Verfremdung anwendet. Sie geht mit der Umwelt der Dinge wie mit der Wissenschaft taktisch um, brutal und ein bisschen gutmütig. In diesem Sinne eine umwegig ablenkende Methode soll abschließend Alexander Kluge zu Worte kommen, einem in vieler Hinsicht unorthodoxen Erben von Sohn Rethel. In seiner Adorno-Preisrede aus dem Jahr 2009 plädiert Kluge für die Idee einer, wie er sie nennt, einer kritischen Gegenproduktion, die Sohn Rethels Ideal des Kaputten, wie auch Sedgwicks Reparative Reading, beiseite stellen möchte. Und mit diesem Zitat beende ich dann auch den Vortrag. Kritik ist deshalb nach Theodor W. Adorno kein bloßes Schriftgut, kein Recht haben in Form von Büchern gegenüber anderen Büchern, sondern konsequente, aktive Reparaturarbeit. Kritik setzt Gegenproduktion gegen falsche Produktion voraus und findet nicht nur in Akten der Geistesgeschichte statt. Vielen Dank. Thank you.